Erziehung und Bildung. Ein Podcast zur Einführung in die allgemeine Pädagogik.
Also noch einmal herzlich willkommen für die hier im Hörsaal zum zweiten Mal. Es geht um das dritte Podcast zur Einführung in die allgemeine Pädagogik. Im Rahmen von dem Podcast geht es um Begriffe, Theorien, Konzepte, Namen und um die pädagogische Anthropologie. Außerdem wird in dem Podcast verraten, warum das Podcast mit dem Untertitel Erziehung und Bildung heißt. Zunächst mal, wenn man sich mit Pädagogik beschäftigt, muss man sich mit Begriffen beschäftigen, eine ganze Menge von Begriffen und von Namen und so weiter. Und damit das einigermaßen Sinn macht, sollte man vorher klären, welche Funktion die eigentlich haben. In der Wissenschaftstheorie, jetzt mal laienhaft dargestellt, unterscheidet man drei Funktionen oder Vorstellungen, was Begriffe leisten können. Sie können sein ein Spiegel, mit dem man die Welt abbildet. Da draußen ist irgendwo eine Welt und die Begriffe spiegeln Dinge der Wirklichkeit. Man kann die Begriffe auffassen als Scheinwerfer, mit denen man die Welt beleuchtet. Das heißt, da draußen ist eine Welt, der Scheinwerfer erhält bestimmte Dinge, macht gleichzeitig aber andere Dinge unsichtbar. Und schließlich kann man, das ist die konstruktivistische Perspektive, Begriffe verstehen als eine Art und Weise, die Welt zu konstruieren. Wiederum, da draußen könnte eine reale Welt sein oder auch nicht sein, das ist für uns gar nicht so relevant. Für uns ist relevant, wie wir in unseren Köpfen und sozial geteilt eine Vorstellung von der Welt konstruieren. Entsprechend der Tatsache, dass alle drei Modelle mit einer Welt operieren, wie immer sie beschaffen sein mag, wandeln sich Begriffe. Um Beispiele zu nehmen, die Medizin hat eine immer wieder unterschiedliche Vorstellung davon, was Gesundheit bedeutet. Fragen Sie einen Arzt im 20. Jahrhundert, was heißt Gesundheit? Fragen Sie ihn im 19., fragen Sie ihn im 17., Sie werden jeweils unterschiedliche Antworten bekommen. Fragen Sie 10 Ärzte im 20. Jahrhundert, Sie bekommen auch unterschiedliche Antworten, aber die sind vielleicht enger beieinander. In der Biologie verändern sich Begriffe, beispielsweise der Begriff des Lebens in der Biologie wird unterschiedlich interpretiert. In der Physik verändern sich Begriffe, beispielsweise der Begriff der Zeit, der in der vorrelativistischen Physik anders interpretiert wurde als danach. In den Sozialwissenschaften verändern sich Begriffe auch, Pädagogik zählt dazu. Pikanterweise verändern sie sich in den Sozialwissenschaften besonders schnell. Das hängt damit zusammen, dass in den Sozialwissenschaften der beobachtete Gegenstand sich besonders schnell verändert. Denn wir sprachen darüber, Naturgesetze, auch da gibt es manchmal Revisionen der Vorstellung von Naturgesetzen, Stichwort Zeit. Aber es geht doch alles wesentlich langsamer als bei Gesellschaft, die sich ja manchmal innerhalb von wenigen Jahren völlig umkrempelt. Denken Sie nur an die Umwälzungen von 1989 folgende. Deshalb verwendet man insbesondere in den Sozialwissenschaften zusätzlich Namen, um Konzepte zu kennzeichnen. Man macht das in der Physik und in den Naturwissenschaften auch, spricht beispielsweise von der Newtonschen Mechanik. Man spricht in der Soziologie von der Beck'schen Risikogesellschaft, referiert auf Ulrich Beck. Man spricht in der Pädagogik zum Beispiel von Humboldts Bildungsbegriff. Und man tut das nicht oder zumindest nicht nur, um die jeweiligen Autoren zu ehren, sondern auch, um eine Position zu beschreiben. Begriffe sind also, das sollte deutlich werden, Entscheidungen. Wenn man einen Begriff verwendet, beispielsweise den Begriff der Intelligenz, entscheidet man sich, über bestimmte Dinge zu sprechen, über andere Dinge, beispielsweise über Gefühle, nicht zu sprechen. In der Sprache, das als Nebenbemerkung, haben wir das Problem, dass wir immer nur einen Strang verfolgen können. Sprache ist linear. Wir wollen aber manchmal über mehrere Dinge gleichzeitig sprechen, zum Beispiel über Intelligenz und über Gefühle. Und das gelingt dann nur durch Querverweise, indem wir sagen, eben habe ich schon was gesagt über Intelligenz, jetzt kommt noch etwas über Gefühle dazu oder Ähnliches. Ich komme jetzt zu zwei pädagogischen Grundbegriffen. Die Pädagogik ist in dieser Hinsicht in der glücklichen Situation, nur zwei Grundbegriffe zu haben. Das sind die Begriffe Erziehung und Bildung. Alle anderen pädagogischen Fachbegriffe lassen sich auf diese Grundbegriffe in irgendeiner Weise zurückführen. Der Bildungsbegriff ist entsprechend umstritten und schwierig zu definieren. Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen. Die reichen von der Entfaltung der inneren Formkräfte, das ist der Bildungsbegriff von Humboldt in der Superkurzfassung, bis hin zur Beschreibung von Wolfgang Klafki, Bildung als Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zur Mitbestimmung und zur Solidarität. Man kann Bildung auch definieren mit einer eigenen Definition als ein sozialer Vorgang und sein Ergebnis, das in der wachsenden Fähigkeit besteht, autonom, sozial und solidarisch zu denken, zu fühlen und zu handeln. Mit Erziehung verhält es sich ähnlich. Es gibt verschiedene Erziehungsbegriffe von unterschiedlichen Autoren. beispielsweise den interventionistischen Erziehungsbegriff, den wir am Beispiel von Brezinka uns mal ansehen können. Und um die Vielfalt ein bisschen zu sortieren, gibt es drei generelle Erziehungsbegriffe, die gerne unterschieden werden. Der interventionistische, der reformpädagogische und der antipädagogische. Der interventionistische Erziehungsbegriff ist bezogen auf den Erziehungsstil, den man als autokratisch oder autoritär bezeichnet und versteht Erziehen als das Erzeugen von Verhalten. Der reformpädagogische Erziehungsbegriff ist bezogen auf das Erziehungsverhalten, den Erziehungsstil, den man demokratisch nennt oder auch sozial integrativ, ein beliebter Begriff in den 70er Jahren, und versteht Erziehung als das Ermöglichen von Entfaltung von Persönlichkeit. Und schließlich der antipädagogische Erziehungsbegriff bezieht sich auf den Erziehungsstil des Laissez-faire, des Machenlassens, und versteht Erziehung als eine kinderfeindliche Tätigkeit, die man demzufolge unterlassen soll. Die drei Erziehungsbegriffe machen deutlich, dass Erzieher, je nachdem, von wem sie sich leiten lassen, mit ganz unterschiedlichen Aufträgen ausgestattet werden. Und diese Aufträge gewinnt man als Erziehender oder Bildender auch aus der pädagogischen Anthropologie, aus der Beantwortung der Frage also, wie ist der Mensch beschaffen, dass er a. erzogen und gebildet werden kann, b. das auch geschehen sollte und c. es dazu auch einen gesellschaftlichen Auftrag gibt. Hierzu gibt es wiederum mehrere Sichtweisen und zwei stelle ich abschließend kurz vor. Die biologische Anthropologie sieht den Menschen immer als ein im Vergleich zum Tier mangelhaftes Wesen. Mangelhaft hinsichtlich seiner Instinktausstattung, mangelhaft hinsichtlich seiner Sinnesfähigkeiten und so weiter. Entsprechend sagt sie, der Mensch muss erzogen werden, weil das, was er hat, reicht nicht zum Überleben. Sie sagt aber auch, er kann erzogen werden, weil aufgrund seiner mangelhaften Ausstattung bringt er Offenheit mit. Und sie sagt, gesellschaftlich sollte er erzogen werden, weil es der Arterhaltung dient. Ganz einfach gesprochen. Die philosophische Anthropologie geht einen anderen Weg, zäumt das Pferd von hinten auf sozusagen und sagt, der Mensch kann ganz viel werden. Das sehen wir augenfällig, wenn wir uns große Persönlichkeiten angucken. Aus denen ist was geworden. Warum? Weil in ihnen die Kraft liegt, etwas zu werden und weil sie die geeigneten Bedingungen gefunden haben, um etwas zu werden. Und schon ist man wieder bei der Erziehungsnotwendigkeit. Der Mensch ist offen in seiner Anlage. Er kann erzogen werden. Er sollte erzogen werden, weil nur durch Erziehung seine inneren Fähigkeiten, seine Potenziale auch zur Entfaltung gelangen. Und er muss natürlich erzogen werden, nicht zuletzt, weil die Menschheit solche großen Persönlichkeiten, solche entwickelten, reifen Menschen braucht. Beide Positionen zeichnen sich dadurch aus, dass Erziehbarkeit begründet wird durch einen Mangel an Festlegung oder positiv formuliert durch Offenheit, dass Erziehungsnotwendigkeit besteht und dass auch die Gesellschaft einen Erziehungsauftrag explizit wahrnehmen soll. Interessanterweise zeichnen sich beide Perspektiven auch dadurch aus, dass sie den Menschen immer wieder versuchen, vom Tier zu unterscheiden. Und damit komme ich zu den abschließenden Fragen bezogen auf den Vorlesungsinhalt. Die Antworten, wie gesagt, kommen auch noch. Erstens, bezogen auf die Anthropologie. Muss man den Menschen überhaupt mit Tieren vergleichen, um Erziehungsbedürftigkeit, Erziehungsnotwendigkeit, Erziehungsmöglichkeit zu begründen?
Die pädagogische Anthropologie tut das oft, aber im Grunde ist es nicht nötig. So bestimmt der erwähnte philosophische Ansatz den Menschen ja vor allem positiv von seinen Möglichkeiten her. Daraus wird begründet, dass der Mensch erzogen werden kann und soll. Es spielt dann keine entscheidende Rolle, ob man Tieren zum Beispiel ähnliche Entfaltungsmöglichkeiten zuspricht oder nicht und ob man überhaupt zwischen Menschen und Tieren unterscheiden möchte.
Zweitens, bezogen auf die Grundbegriffe, welches sind in anderen Ländern, anderen Sprachen die Grundbegriffe der Erziehung, der Pädagogik? Sind es dort auch die Begriffe Erziehung und Bildung in der jeweiligen Übersetzung?
In der Pädagogik anderer Länder spielen die Konzepte Erziehung und Bildung ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Tücke ist aber, dass die verwandten Begriffe fast immer etwas anderes bedeuten als ihre Pendants im Deutschen. So bezeichnen Education im Englischen und Education im Französischen viel eher Schul- und Ausbildung als der deutsche Bildungsbegriff. Bei diesem schwingt eigentlich immer die neuhumanistische Bildungsdiskussion seit Humboldt mit. Die Verbindung der Begriffe Erziehung und Bildung in ihrer jeweiligen Bedeutung ist also spezifisch für die deutschsprachige Pädagogik.
Und drittens, bezogen auf Erziehungsstile, wie findet man heraus, welcher Erziehungsstil denn der beste ist?
Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass der sozial-integrative Erziehungsstil am besten ist, weil er so gut zu unseren Erziehungsidealen und Zielen passt. Das ist auch nicht ganz falsch. Allerdings ist der Erziehungsstil zum Teil auch Frage des Charakters und lässt sich deshalb nicht einfach ändern. Außerdem muss er zu einer Lerngruppe passen. Wenn die Lernenden in einem bestimmten Kontext autoritäres Verhalten erwarten, werden sie durch demokratische Erziehung zunächst irritiert und es braucht eine Weile, bis dieser Erziehungsstil seine Vorteile entfalten kann.
Damit möchte ich mich für heute fürs Zuhören bedanken. Nächste Woche sehen oder hören wir uns wieder.
Erziehung und Bildung. Ein Podcast zur Einführung in die allgemeine Pädagogik.